Hallo, hier ist Bible Tunes mit Scott und Gott. Alltägliche und himmlische Gedankenteilchen von Martin Scott.
Große Debatte neulich auf der Wiese. Ein paar Freunde und ich waren ins Bibelarchiv geklettert und hatten den Reisebericht zu einer von mehreren aufwendigen Reisen des berühmten Theologen und Missionars Paulus recherchiert. Wir hatten uns tatsächlich die Mühe gemacht, seine Reisedaten anhand der Aufzeichnungen, wie sie im Buch Apostelgeschichte verzeichnet sind, auf einer Landkarte aufzumalen und nachzuvollziehen. Wir waren nämlich alle zusammen ein paar Tage lang verreist, die Kollegen und ich, weil wir alle zum selben CVJM gehören, mit dem wir uns vor Ort für Kinder und Jugendliche stark machen. Das machen wir unter anderem auf der Grundlage unseres christlichen Glaubens. Und manchmal, da hocken wir zusammen, stundenweise oder wie jetzt auch, tagelang zusammen im Urlaub und neben dem obligatorischen Skatkloppen, zusammen kochen und am Strand liegen, recherchieren wir jeden Tag etwas in der Bibel. Und für dieses Mal hatten wir uns eben die Person Paulus vorgenommen. Jeder kannte seinen Namen, kaum einer kannte die Details. Schon gar nicht zu seinen, für die damalige Zeit, aufwendigen Reisen. Und schon die erste Reise ging aus der syriennahen Südtürkei nach Zypern. Von Zypern an die Südküste der Türkei und von dort ins Landesinnere der mittleren Türkei. Dann wieder zurück an einen Mittelmeerhafen der Türkei und von dort heim nach Antiochia. Antiochia scheint nämlich sowas wie eine Lieblingsanlaufstelle von Paulus gewesen zu sein. Da saßen wir also auf der Wiese und hatten das alle schön auf unseren Blanko-Mittelmeer-Landkarten hingemalt, wie unser Anleiter es uns befahl. Da stellte er auch schon die nächste Frage, nämlich warum Paulus eigentlich diese und andere sehr umfängliche Reisen betrieben hätte, was er eigentlich gewollt hätte und wie er auf seinen Reisen diesbezüglich vorgegangen wäre. Gut, das war nicht weiter schwer, war ja immerhin eine biblische Gestalt, der gute alte Paule. Und irgendwer hatte auch irgendwo ziemlich schnell den Begriff Missionsreise ausgegraben. Aber das, was wir dann im Buch Apostelgeschichte nachlasen, sorgte für die große Debatte in dem Garten, auf dessen Wiese wir saßen. Missionsreise, das heißt nichts anderes, als dass Paulus in den verschiedenen und seinerzeit noch viel weiter voneinander entfernt liegenden Regionen des riesigen römischen Weltreiches unterwegs war, um vom christlichen Glauben zu berichten, und zwar mit der Absicht, dass er Leute finden würde, die sich überzeugen lassen würden, Christen zu werden. Und meistens war das beim Herrn Paulus wohl so, dass er, wenn er in einer für ihn neuen Stadt ankam, schnurstracks in die jüdische Synagoge ging, um das Wort bat und den Juden ihren jüdischen Glauben so auslegte, dass er christlich daherkam, um sie dann aufzufordern, Christen zu werden. Dafür war Paulus 1a prädestiniert, denn schließlich war er selbst ein vom Judentum zum Christentum konvertierter Mensch. Und genau das sorgte im Anschluss dafür, dass wir unser großes Hallo auf der Wiese bekamen. Denn Kollege Michi war der Meinung, man könnte das nicht einfach so dahinlesen und nichts dazu sagen. Schließlich könnte er sich das für heute überhaupt nicht mehr vorstellen. Selbst wenn er der überzeugteste Christ auf Erden sei, er würde niemals in eine Moschee oder in eine Synagoge gehen und dort von seinem christlichen Glauben berichten. Schließlich möchte er doch respektvoll mit anderer Menschen Glauben umgehen und diesen Respekt auch zum Ausdruck bringen. Bis dahin war es ein biederes Bibelstudium. Ab diesem Wortbeitrag wurde es eine Debatte, wie man eigentlich Respekt vor dem anderen und Toleranz gegenüber dem Glauben anderer leben und umsetzen könnte oder gar müsste. Und es gab da eine andere, die anwesend war, die brachte eine ganz andere Sicht auf die Dinge vor. Was denn das eigentlich für eine Toleranz sei, für die Kollege Michi da werben würde? Schließlich sei das eine Toleranz, die im Grunde auf der Grundlage von Nichtbeachtung und Nichtbetrachtung stattfinden würde. Also eine Toleranz, die bereits vor dem Streit und nicht erst nach dem Streit gebildet würde. Echte Toleranz aber, meinte sie, meint immer auch die Auseinandersetzung, geht also in die Debatte rein, in die Debatte nach richtig und nach falsch, nach Wahrheit und nach Unwahrheit, versucht einen Konsens zu finden und erst, wenn sie diesen Konsens nicht findet, bildet sie schlussendlich Toleranz aus. Toleranz, so meinte sie, würde eigentlich erst dann entstehen, wenn man nach stundenlanger Auseinandersetzung noch immer friedlich miteinander leben könnte. Wenn sich Frieden und Toleranz nicht gegenseitig ausschließen, sondern Hand in Hand gehen würden. Alles andere sei billig, meinte sie noch abschließend. Und ehrlich gesagt, ich glaube, sie hat recht. Wer mich kennt, weiß, dass diese Sicht auf die Dinge mir als Person auch sehr viel näher liegen als die Sicht auf die Dinge, wo man von vornherein die Klappe hält. Aber mich überzeugt darüber hinaus noch dieses Element des Errungenen, dass Waffenstillstand und Frieden trotz verschiedener Sicht auf die Dinge, die einem heilig sind, einen echt was kosten müssten. Und wenn du mir bei Scott und Gott schon länger zuhörst, ahnst du es sowieso. Der Paulus ist mir sympathisch. Das Streitgespräch ist mir nicht unbekannt und Debatten führe ich oft genug selbst herbei. Weil ich eine eigentlich gute Eigenschaft unserer Zeit nicht so sehr mitmachen mag, weil sie mich letztendlich nicht überzeugt. Streit, um Glaubensdinge zu vermeiden, um des lieben Friedens willen. Und natürlich rechne auch ich es unserer Zeit hoch an, dass wir es alle so gut hinbekommen, uns gegenseitig stehen zu lassen, in einer multireligiösen Welt zu leben und im Zweifelsfall allen missionarischen Eifer sein zu lassen, eben um des lieben Friedens willen. Was aber zwangsläufig daraus folgen muss, ist, dass die Wahrheitsfrage verloren geht. Es kann eben alles nebeneinander stehen. Meine Skibekanntschaft Conny würde sagen, ich glaube an meine eigene Dreifaltigkeit, an ein diffuses Bild von Gott, an meinen verstorbenen Vater und drittens an meinen Schutzengel. Ob die drei wirklich existieren, ist für mich überhaupt nicht wichtig. Wichtig ist, ob ich daran glauben kann. Ja, Herrschaftszeiten, das ist mir echt zu wenig. Da finde ich einen überzeugten Atheismus tausendmal einleuchtender. Denn ich will doch mit meinen großen Fragen, die ich habe und die wahrscheinlich alle anderen auch haben, nicht in irgendeinem Wolkenkuckucksheim der rosa Weltansichten verbringen. Ich will wissen, worauf ich mich verlassen kann. Ich will wissen, was am Anfang der Zeit war und ich will wissen, was am Ende der Zeit sein wird. Ich will wissen, ob es überhaupt einen Gott gibt. Und wenn ja, was man über den herausfinden kann. Und ich will wissen, ob Gott tatsächlich die Liebe ist und ob Gott tatsächlich der Liebe Gott ist. Was ist, wenn der Liebe Gott in Wirklichkeit Allah heißt und größten Gefallen daran hat, dir wahlweise Jungfrauen oder eine Bombe zu schenken? Abhängig davon, wie es ausgeht und ob es überhaupt ausgeht, könnte ich besser oder schlechter schlafen, ehrlich gesagt. Und deshalb ist mir so ein Paulus, so antiquiert und so übereifrig missionarisch er auch wirken mag, so sympathisch. Der wollte das einfach wissen. Der ging davon aus, dass sein Jesusglaube die absolute Wahrheit darstellt. In einer Welt der Antike, die so multireligiös durchschwängert war, dass unsere Zeit heute ein Witz dagegen ist. Und deshalb ging er in die Synagogen und auf die Marktplätze. Der wollte streiten. Nicht immer mit dem besten Ende für ihn. Man liest über ihn, er sei aus der einen Stadt verjagt und in einer anderen Stadt verhaftet worden. Er selbst schreibt in einem seiner zig Briefe, dass er geschlagen und eingesperrt worden wäre. Nicht selten beginnt er einen seiner Briefe mit der Zeile »Sitze gerade mal wieder im Gefängnis«. Man liest aber so gut wie nichts Gehässiges von ihm. Er scheint keine Menschen anderen Glaubens hassende Person gewesen zu sein. Dass er jetzt irgendwo einen Aufruhr oder einen Streit vom Zaun gebrochen hätte, weil er einen Abgeordneten der sonst was Religion getroffen hätte. Aber natürlich vergreifen sich Übereifrige auch oder haben zumindest das Potenzial dazu. Paulus vielleicht. Ich mit Sicherheit. Aber vielleicht noch ein Argument. Ist es nicht erst dann eine aufrechte Wertschätzung meines Gegenübers, wenn ich ihn in seinem Glauben so sehr ernst nehme, dass ich, wenn ich etwas anderes glaube, es dennoch anspreche und vor dem Hintergrund dessen, was ich anders glaube als er, eine Diskussion über Glauben führe? Da würde man doch unweigerlich zum Missionar werden, ist doch klar. Aber das heißt noch lange nicht, dass man sich am Ende die Köppe einschlagen muss, so negativ dieses Wort auch konnotiert sein scheint mittlerweile. Eine solche Wertschätzung, die am Ende in einem Toleranten stehenlassen mündet, ist in meinen Augen erst echte Toleranz. Denn die hat was gekostet. Und dennoch strebe ich am Ende die Wertschätzung an, das Gemeinsame, das Menschliche. Und mal ehrlich, abseits von der Frage nach Gott und der richtigen Vorstellung von Gott, missionarisch kann man doch in sau vielen Bereichen des Lebens sein. Wer hat nicht einem anderen schon mal etwas geraten, weil er davon überzeugt war, dass dieser eine Ratschlag dem anderen zu einem besseren Leben verhelfen würde? Ich erst, vorhin wieder, treffe ich den 24-jährigen Max und sag zu ihm, du brauchst einen Mentor. Weil er seit 2,5 Jahren erfolglos versucht, als Student etwas auf die Kette zu kriegen. Die einfachsten Dinge, zu schlafen, zu lernen, zu arbeiten und das in gesunder Reihenfolge. Man hätte ihm das nie beigebracht, sagte er. Nicht zu Hause und auch nicht in der Schule. Ich bin da einfach irgendwie immer durchgerutscht. Du brauchst einen Mentor, sage ich ihm und verspreche ihm noch, in einem halben Jahr frage ich nochmal nach, wie du dich ohne Mentor geschlagen hast, okay? Daraufhin sagt Max, das finde ich originell, das habe ich so noch nicht ausprobiert. Wenn ich ihm gegenüber tolerant nach 1.0 geblieben wäre, hätte ich gesagt, du, ich will dich da jetzt einfach mal stehen lassen und selbstverständlich wünsche ich dir nur das Beste. Tolerant 2.0 anhand dieses etwas hinkenden Beispiels erläutert wäre meines Erachtens, dass ich ihn, auch wenn er noch 1000 Jahre kein Bein auf den Boden kriegt und ein endlos Student bleibt, akzeptieren kann, so wie er ist und so wie er lebt, obwohl ich ihm einen Weg aufzeigen wollte, der meines Erachtens besser ist für ihn als der Weg, auf dem er gerade unterwegs ist. Nichts anderes ist meines Erachtens das Gespräch eines Christen mit einem Andersgläubigen. In der Frage nach Gott will der eine dem anderen, selbstverständlich missionarisch, von dem anderen Weg erzählen als der, den der andere bisher gelaufen ist. Ist das intolerant? Ich finde, nein. Und wie du das findest? Na, da wirst du dir wahrscheinlich selbst schon längst den Kopf gemacht haben, aber ich kann dich so oder so stehen lassen.